Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Autorin und arbeite in eigener Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie. Ich möchte dich dabei unterstützen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir deshalb nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst. Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist, und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 124. Wir sprechen heute über Körperakzeptanz und das in einem für mich sehr spannenden Kontext, weil ich mir sehr sicher bin, heute viel Neues zu lernen. Bevor wir anfangen, kurz mal was zu meiner eigenen Lebensrealität. Die ist folgende. Ich bin eine weiße, nicht behinderte, heterosexuelle Endo-Cis-Frau mit einer beträchtlichen Menge Body Privilege. Endogeschlechtlich beschreibt Menschen, deren Körper sich nach medizinischen Normen eindeutig als nur weiß oder weiblich oder männlich einordnen lassen, und wie hilfreich diese Normen sind, darauf kommen wir auch gleich noch. Und Cis bedeutet, dass ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, das mir sozusagen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und ich muss meinen Körper bezogen auf meine Geschlechtsidentität nicht erklären. Ich wäre ganz eindeutig weiblich gelesen, und auch weitere Privilegien wie meine hohe Schulbildung, meine akademischen Grade und auch finanzielle Sicherheit schützen mich oft vor Beschämungen, Stigmatisierung und Diskriminierung. Und auch wenn ich mich jetzt als sehr offen und neugierig und empathisch beschreiben würde, ändert es trotzdem nichts an meiner an der Tatsache, dass ich meine Arbeit und dementsprechend auch diesen Podcast hier aus einer sehr limitierten Sicht auf die Welt mache. Was definitiv auch ein Grund für die Entscheidung war, den Podcast zu einem reinen Interview-Podcast zu machen, um mehr Perspektiven, um mehr Meinungen, um mehr Lebensrealitäten im Podcast abzubilden. Und apropos abbilden, du kannst auch den Ist doch was du willst Podcast seit dieser Staffel nicht nur hören, sondern auch sehen. Sofern meine Gäste dann einverstanden sind, zeichne ich die Interviews nicht nur als Tonspur, sondern auch als Video auf, das du dir auf meinem YouTube-Kanal @DrAnthonyPost dann ansehen kannst. So viel mal dazu. Und ich war vor ein paar Wochen auf der Vernissage von Dein Körper ist genug. Das ist ein Fotoprojekt von Caro Hopp und Caro Gugu, das echte Menschen, echte Körper und ihre Geschichten zeigt. Und der Sinn hinter diesem Fotoprojekt ist, gegen Scham und Körperabwertung anzugehen und für mehr Körpervielfalt in unseren Köpfen und in den Medien zu sorgen. Und meine heutige Gästin, Ilka Magdalena Kaufmann, war eine der Rednerinnen auf der Vernissage. Ilka ist eine Frau und trans und engagiert sich inner und außerhalb der queeren Community als Beraterin zu den Themen trans, inter und nicht binär. Und ich freue mich sehr, heute mit ihr über die Themen Körperrespekt und Körperakzeptanz zu sprechen, weil ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir bekommen hier ganz neue Perspektiven und ganz neue Einblicke heute, und darauf freue ich mich sehr. Liebe Ilka, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Das freut mich. Du bist leider noch ein bisschen erkältet. Du hast hier noch so ein paar Nachwirkungen, aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem sehr gut hin, und ich habe ganz, ganz viele Fragen für dich. Ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber würdest du dich vielleicht bitte noch mal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Wer bin ich? Ich bin Ilka Kaufmann. Ich wohne in Mannheim. Ich bin eine Frau und ich bin trans. Ich bin sehr in der queeren Community engagiert. Das heißt, ich bin Transaktivistin. Ich bin Vorstandsmitglied im queeren Zentrum hier in Mannheim. Ich kläre viel auf zu den Themen trans, inter und nicht binär, das heißt nicht nur in Anführungszeichen Betroffene, sondern auch Eltern, Angehörige, Zugehörige. Ich gebe Workshops, ich halte Vorträge und versuche so das Leben für Queers oder für trans, inter, nicht binäre Personen insbesondere etwas leichter zu machen.
Ich habe jetzt im Intro und du selbst auch schon, sind hier so ein paar Begriffe gefallen, wie queer, trans, nicht binär. Wärst du so lieb, die Begriffe nochmal ganz kurz zu erklären, damit wir auch wirklich alle ZuhörerInnen hier im Podcast abholen? Also was ist queer, was ist trans, was ist inter und was ist nicht binär?
Das würde auch schon einen Podcast füllen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten hier eine ganze Staffel füllen.
Aber du
in aller Kürze vielleicht.
Du hast dich selbst ja schon sehr ausführlich vorgestellt und kurz erklärt, was heißt cis. Also das Gegenteil von cis ist trans. Das heißt, ich identifiziere mich nicht mit dem mir bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Darunter können durchaus auch nicht-binäre und inter-Menschen fallen. Warum? Nicht-binär heißt, dass ich mich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht identifiziere oder nicht ausschließlich identifiziere. Das heißt, ich bewege mich außerhalb dieses binären Geschlechtersystems. Und intergeschlechtliche Menschen sind biologisch nicht eindeutig zuordnenbar, zu männlich oder weiblich. Trotzdem geschieht das natürlich bei der Geburt, wenn sich dann später aus welchen Gründen auch immer herausstellt, dass diese Zuweisung bei der Geburt nicht richtig war, dann zählen diese intergeschlechtlichen Menschen auch unter das Transspektrum.
Da, ich muss gerade dran denken, ich habe, wie mein Sohn auf die Welt kam, der ist jetzt 10, also mein großer Sohn, habe ich mich irgendwie dagegen gesperrt, gegen dieses hellblau und rosa Ding. Und also natürlich hat er aufgrund seiner äußeren Geschlechtsmerkmale ein Geschlecht zugewiesen bekommen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich mag so Schubladen gar nicht und ich habe dann das Zimmer gelb gestrichen. Und da waren irgendwie alle ganz entsetzt, warum ich denn das Kinderzimmer nicht hellblau mache. Also es geht ganz, ganz früh los, gell?
Es geht sehr früh los, ja. Also ich muss allerdings sagen, unpopular opinion. Ich bin kein Fan von geschlechtsneutraler Erziehung. Also im frühesten Kindesalter kann man das machen, natürlich. Aber sobald ich mein Kind in die Kita bringe, ist das auch hinfällig, ja, weil da kommt mein Kind spätestens dann in diese in rosa und hellblau aufgeteilte Welt. Aber es ist, ich denke, der Schlüssel liegt woanders, ja. Also diese Aufklärung dahin, dass es eben eine geschlechtliche Vielfalt gibt und dass das alles vollkommen in Ordnung ist, das ist wichtig, ne? Dass sich Menschen ausprobieren dürfen und diesen Raum haben, sich selbst zu finden. Denn diese Zuweisung bei der Geburt, die jetzt wirklich auf simpelsten äußeren Merkmalen beruht, das trifft ja nun mal auch für auf 98, Personen, trifft das ja zu. Und die sind dann, sie werden sich als cisgeschlechtlich identifizieren und werden da Zeit ihres Lebens nie damit hadern. Das heißt, man sollte das eher auf dem Weg lösen, dass man aufklärt, dass es eben Varianten gibt und dass das völlig in Ordnung ist, dass es die schon immer gab und immer auch geben wird.
Unpopular Opinion finde ich super. Haben wir hier sehr viele im Podcast. Also nur weiter, bitte nur weiter raushauen, ja? Finde ich total super. Genau, ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie, also wir haben uns nicht irgendwie bemüht, sozusagen neutral geschlechtlich unsere Kinder aufzuziehen, sondern das sind Jungs. Und ich versuche schon so ein bisschen Sachen aufzubrechen. Ja, also ich würde zum Beispiel, wenn mein Kleiner sich rosane Schuhe wünschen würde, würde ich die ihm kaufen. Mein Mann ist da eher so ein bisschen so, der ist da noch etwas zurückhaltender. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, ja, das stimmt, die Gesellschaft presst dann schon sehr schnell Kinder auch in Schubladen. Und ich merke das ganz oft so auf dem Spielplatz, wie wir plötzlich schon so dieses wirklich diese große Unterscheidung junge Mädchen haben, wenn beispielsweise den Jungs gesagt wird, oh, du kannst ja toll rennen, du bist ja, na, du bist so schnell, du bist so stark, du bist dies und jenes. Also da wird eher so auf die Leistung geguckt, ne, was ihre Körper können. Und die Mädchen werden dann oft sehr schnell irgendwie auf ihr Aussehen reduziert mit, oh, du hast so ein hübsches Kleid an, du hast so schöne Haare, du hast so schön dies und so schön das. Also ja, wir fangen da, glaube ich, sehr, sehr früh an. Was
Da
hältst du
merkt
denn
man einfach
davon?
auch, wie stark das einfach verwurzelt ist. Ja, also
Ja.
ein ganz, ganz schönes jüngeres Beispiel findet man in dem Film Feminism, What the Fuck, wo das Experiment gemacht wurde, dass man Kinder verschieden angezogen hat, also einmal geschlechtsneutral, einmal wie ein Junge, einmal wie ein Mädchen. Also ein Mädchen wurde wie ein Junge angezogen, ein Junge wie ein Mädchen. Und hat dann fremde Erwachsene mit diesen Kindern alleine gelassen und hat geschaut, wie die mit diesen Kindern spielen, wie sie mit denen umgehen. Und es waren sehr deutliche Unterschiede zu erkennen. Und das ist so tief in uns drin, dass es da wirklich sehr viel Selbstreflexion erfordert, um diese Binarität aufzubrechen.
Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, dass 98% sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen zugewiesen wurde, die cis sind. Und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich so ganz oft höre, irgendwie dieses, ja, das ist doch nur eine Handvoll Leute und da machen wir da jetzt so einen Riesenfass auf und da müssen wir jetzt hier so einen riesen Aktivismus fahren und na, la la la, das wirst du wahrscheinlich auch hören. Was sagst du denn dazu?
Ich sage jetzt mal, wir Transmenschen, Transsternchen, also ich betrachte das jetzt als Überbegriff, wir wollen ja gar nicht diese riesigen Diskussionen und Debatten. Denn was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen gleichberechtigt sein. Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe an dieser Gesellschaft. Wir wollen keine unabhängigen psychologischen Gutachten aus eigener Tasche bezahlen müssen, um zu beweisen, dass wir sind, wer wir sind. Ja, wir wollen keine Diskriminierung erfahren im Alltag. Wir wollen nicht aufgrund einer Eigenschaft von vielen, nämlich trans sein, Hürden in den Weg gestellt bekommen, sondern wir wollen gleichberechtigt an diesem Leben teilnehmen und unser Leben leben dürfen. Und diese Debatten, die gehen ja nicht von uns aus, sondern die entstehen durch diese G Gesellschaft, die sich dagegen sträubt, uns dieses Recht einzuräumen.
Ja, ich sehe so viele Parallelen zur Anti-Diät-Bewegung. Ich sehe wirklich so viele Parallelen. Ich habe dich ja auf der Vernissage gesehen, du hast dort gesprochen und ich habe dann am nächsten Tag direkt dein Foto geteilt und dich auch direkt in den Podcast eingeladen. Und deine erste Frage war ja, warum ich denn überhaupt glaube, dass du hier reinpasst als Gästin. Und ne, ja klar, der Podcast heißt Iss doch, was du willst und ich bin Ernährungswissenschaftlerin, aber es geht ja hier nicht nur um intuitive Ernährung, sondern auch um Körperakzeptanz, um mentale Gesundheit, um Selbstwirksamkeit, um Diskriminierung. Ich arbeite nach den Prinzipien von Health at Every Size und wenn man die auf einen Satz herunterbrechen müsste, dann wäre der, jeder Körper verdient Respekt, no matter what. Und daraufhin hast du dann geantwortet, hat Ilka geantwortet, ja, das klingt gut, na, ich komme. Und je mehr wir jetzt gerade sprechen, umso mehr denke ich mir, es ist im Prinzip ja dieselbe Sache, nur in einem anderen Lebensbereich. Also sind deine Hauptthemen auch Körperakzeptanz, mentale Gesundheit, Selbstwirksamkeit, Diskriminierung oder hast du andere Schwerpunkte?
Das sind ja schon sehr viele Themen.
Ja.
Ja, meine ex erste Reaktion war tatsächlich so, wie finde ich mich da in diesem Podcast-Format wieder?
Ja.
Ne? Weil der erste Gedanke war, ich esse doch immer schon, was ich will. Ich hatte die Probleme mit meinem Gewicht. Aber
Ja.
je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und natürlich ist Körperakzeptanz und das Selbstwertgefühl, was wir daraus ziehen oder eben auch nicht, ein sehr, sehr großes Thema, auch für Transmenschen, insbesondere für transweiblich. gelesen oder transweibliche Personen.
Inwiefern?
In dem Moment, wo ich mich als transweiblich oute, ich bin ja männlich sozialisiert. Das heißt, ich habe diese typische Erziehung, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, was ja schon in frühester Kindheit beginnt, weil wir alle so geprägt sind und in diese zwei Schubladen einsortieren. Ich wurde männlich sozialisiert. Ich habe 30 Jahre lang von den patriarchalen Strukturen profitiert. Und in dem Moment, wo ich mich als Frau oute, prasselt all das auf mich ein, was andere ihr Leben lang schon antrainiert bekommen haben. Und natürlich ist es als, ich bewege mich, also ich bezeichne mich selbst als binär trans, das heißt, ich bin eine Frau und ich bin trans. Und ich möchte natürlich auch als Frau gelesen werden. Und um das zu erreichen, brauche ich ein sogenanntes Cis-Passing. Das heißt, Menschen, die mich nicht kennen, die sollen dann kein Fragezeichen über dem Kopf haben, wenn sie mich sehen, sondern die sollen automatisch mich als das erkennen, was ich bin, nämlich eine Frau. Und das ist ein immenser Druck auf transweibliche Personen, denen es so geht wie mir, weil sie natürlich versuchen müssen, diesen Zustand zu erreichen, dass niemand Fragen stellt oder niemandem etwas komisch vorkommt. Das heißt, diese ganzen Schönheitsideale, mit denen wir alle zu kämpfen haben, müssen oder glauben transweibliche Personen nicht 100%, sondern 120% erfüllen zu müssen. Und es ist eine riesengroße Angst, dann als das erkannt zu werden, was man vermeintlich ist, nämlich trans, so als allein herausstechendes Merkmal und dann entsprechend wieder Diskriminierung oder Ausgrenzung zu erfahren.
Ja, das habe ich gemeint, wie ich im Intro gemeint habe. Meine Geschlechteridentität, die wird nie in Frage gestellt. Ich kann mit einer Tüte auf dem Kopf und einem Kartoffelsack rausgehen. Ich muss mich da sozusagen nicht für anstrengen, weiblich gelesen zu werden, sondern das passiert einfach, weil ich sozusagen in dieses Bild von den, also in das Bild der gesellschaftlichen Köpfe passe. Und ich glaube, dass das, was du beschreibst, auch mitunter ein Grund ist, warum beispielsweise Essstörungen in der queeren Community noch sehr viel verbreiteter sind. Also man hat früher immer gedacht, Frauen, junge Frauen sind sozusagen die Hauptrisikogruppe, das stimmt gar nicht. Also jede queere Community ja, hat da quasi die Nase vorn, sage ich jetzt mal. Weil, glaube ich, die Erwartungen noch viel mehr erfüllt werden müssen. Und wir sehen das beispielsweise bei mehrgewichtigen Menschen auch. Für die gleiche Leistung, die sie zum Beispiel im Job bringen, müssen sie sich nicht 100% anstrengen, sondern 150%. Also es ist immer wieder, es geht immer wieder auf diesen Kampf zurück, einfach nur existieren zu dürfen. Ohne Fragen, ohne Ausgrenzung, ohne Beschämung und sich dafür einfach sehr viel mehr anstrengen zu müssen als der Rest der Welt.
Da müssen wir aber, meine ich, unterscheiden zwischen der Zeit vor einem Outing. Es gibt ja das innere Coming Out und das äußere Coming Out. Das heißt, inneres Coming Out, was heißt das? Das heißt, ich werde mir selbst eigentlich erstmal gewahr, was ist mit mir eigentlich los? Ich bin trans, ich bin schwul, lesbisch, bisexuell, was auch immer. Das ist das innere Coming Out. In dem Moment, wo ich mich der ersten Person anvertraue, ist das dann das erste äußere Coming Out, auf das viele weitere Coming Outs dann folgen. Ja, also Essstörungen sind tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen, betrifft aber sehr, sehr häufig eben auch Queers vor ihrem Outing. Und das entsteht dann nicht aus dem Druck heraus, der Rolle zu entsprechen, also der angestrebten Rolle, sondern aus diesem Druck, der aufgebaut wird, weil man selbst merkt, dass man der Rolle, die die Gesellschaft von einem erwartet, nicht entsprechen kann. Man das sich für sich selbst aber auch gar nicht erklären kann. Also ich hatte sehr lange keine Erklärung dafür, warum ich anders bin als andere.
Du hattest auch eine Körperdysphorie, richtig? So heißt
genau, also bei mir hat sich das dann glücklicherweise nicht in Essstörungen geäußert, aber Ich habe irgendwann dann, also ganz besonders dann, als es mit der Pubertät losging, versucht, meinen Körper zu verstecken. Also ich habe immer zu große Kleidung, zu weite Kleidung getragen. Ich habe selbst im Hochsommer langärmige Sachen, lange Hosen getragen. Habe versucht, meinen Körper so gut wie es geht zu verstecken. Ich habe, glaube ich, an einer Stunde Schwimmunterricht in der Schule teilgenommen. Den Rest hab ich mich davor gedrückt. Diese Klassiker und Sportunterricht beziehungsweise die Sportumkleidekabinen waren Angsträume, genauso wie der Strand im Urlaub, baden gehen, überall, wo halt mehr vom Körper sichtbar ist. Also das habe ich tatsächlich auch alles hinter mir, ja.
Und wann, darf ich dich das fragen, wann hattest du dein inneres Coming Out?
Mein inneres Coming Out hatte ich so 2013.
Wie alt warst du da?
Anfang 30.
Anfang 30. Also du hast dich lang. Das ist jetzt auch eine Frage von mir. Ich habe mal gehört, dass man das nicht sagen soll, dass sich jemand falsch im Körper fühlt oder im falschen Körper steckt, weil das sozusagen den Schmerz verstärkt. Ist das richtig? Was sage ich stattdessen?
Was heißt den Schmerz verstärkt? Also ich bin mit diesem Körper auf die Welt gekommen und das ist mein Körper. Ja, und wenn daraus jetzt Dysphorie entsteht, also dass ein Leidensdruck daraus, dass an dem Körper was nicht so ist, wie es sein sollte, dann hat das sehr viel auch mit den gesellschaftlichen Normen zu tun. Ja.
Genau, also meine Frage ist, einen Körper als falsch zu bezeichnen, ist, ne, ist auch wieder so, ich mag nicht in dieses Schubladendenken kommen, ne, dieses falsch und richtig, wie beim Essen zum Beispiel auch gesund und ungesund. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben das in unserem Buch geschrieben, wir haben also einen kleinen Abstecher sozusagen oder einen kleinen Satz da drin, dass wenn sich jemand im falschen Körper fühlt, und da haben wir eben die Rückmeldung von einer ja Nicht-Trans-Person bekommen, interessanterweise, warum wir denn kein Sensitivity-Reading gemacht haben, wo ich dann halt auch wieder gemeint habe, ja, hätte ich sehr gerne. Ich hatte halt einfach nicht ein paar tausend Euro noch übrig, die wir da jetzt auch noch reinstecken durften. Und der Verlag, also für den, ja, war das eigentlich kein Thema. Als wir gefragt haben, können wir ein Sensitivity-Reading machen lassen, ja, war da einfach kein Geld dafür da. Und das ist oft für mich die Herausforderung, dass ich so das Gefühl habe, ich finde nicht die richtigen Worte. Ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen. Was mich stört, weil ich ja gern das Richtige sagen möchte.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich ansetzen soll. Also, es schockiert mich gerade ein bisschen, dass ein Sensitivity Reading am Geld scheitert. Bitte Kontakt aufnehmen mit entsprechenden marginalisierten Gruppen, ob das jetzt aus der queeren Community oder anderen Communities oder Bereichen stammt. Es finden sich immer Personen, die gerne bereit sind und wenn es nur für eine kleine Spende ist oder sogar unentgeltlich ein Sensitivity Reading durchzuführen. Warum ist das so? Weil wir uns natürlich freuen über jedes Buch, was oder jedes Medium, was entsprechend aufbereitet ist und was wir dann selbst auch nutzen können und was für betroffene Personen dann eben auch ein positives Beispiel ist. Und davon gibt es nach wie vor viel zu wenig.
Ja, das ist ja ein großer Teil deiner Arbeit, Aufklärung. Du hast es gerade eben auch schon gesagt, nicht nur in Anführungszeichen Betroffene, was auch, also fühlt sich für mich jetzt auch nicht so gut an, von Betroffenen zu sprechen.
Deswegen setze ich da immer die Gänsefüßchen mit dazu, ne? Weil trans, wie gesagt, ist eine Eigenschaft von vielen. Das ist nicht meine einzige und hoffentlich auch nicht meine hervorstechendste Eigenschaft. Und ich spreche jetzt auch nicht bei Rothaarigen davon, dass sie von roten Haaren betroffen sind. Also deswegen möchte ich das immer so in imaginäre Klammern setzen.
Genau, und du klärst auch ganz viel Umfeld auf. Ich glaube, du leitest auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
Genau, also bei uns in der Region gibt es zum Glück ein wachsendes Angebot für trans-inter nicht-binäre Personen selbst, das mittlerweile sehr vielfältig ist, was sehr positiv ist. Aber ich habe auch festgestellt, dass jetzt Eltern, Angehörige, Zugehörige häufig ein bisschen in der Luft hängen. Also es gibt ganz wenig gute Literatur, die versucht, diesen Personenkreis ein bisschen aufzufangen und zu unterstützen. Aber es gibt überhaupt keine Gruppenangebote. Und sehr viele an Gruppen Selbsthilfeangebote für trans-inter nicht-binäre sind zwar auch so durchaus offen dafür, dass Angehörige mit dorthin kommen und sich mit austauschen, aber das ist halt nochmal was anderes, wenn die Person direkt neben mir sitzt, als wenn ich mich einfach mal als Angehörige über meine eigenen Probleme auch oder meine eigenen Herausforderungen, die ich mit der Thematik habe, sprechen kann, ohne dass jetzt die Person, um die sich alles dreht, daneben sitzt.
Ja, wahrscheinlich kannst du viel, viel offener dann über deine Sorgen sprechen, wenn du eben in so einem Rahmen dann bist, die du vielleicht hast, weil
Jetzt bin ich ja selbst trans, also ich habe die Gruppe gegründet, die auch sehr, sehr gut angenommen wird. Aber ich bin selbst auch mit einer Trans-Person in einer Partnerschaft. Das heißt, so bin ich dann quasi auch wieder legitimiert, an dieser Gruppe teilzunehmen. Und ich kann natürlich auch mit Fachwissen unterstützen, klar. Aber ich versuche das auch immer ein bisschen zu lenken, dass ich eben in dieser Gruppe dann an den Abenden nicht immer alles nur um die trans-inter nicht-binären Personen dreht, sondern eben um die Personen, die anwesend sind. Ja, wie geht ihr damit um? Was macht das mit euch? Was habt ihr gerade für Sorgen? Und das ist, finde ich, immens wichtig. Also neben der Aufklärungsarbeit.
Ja, also dann auch über Gefühle zu sprechen. Ja. Würdest du uns für den Podcast ein paar Literatur, ja, Anlaufstellen sozusagen zur Verfügung stellen, dass wir die in den Shownotes dann verlinken könnten?
Das kann ich sehr gerne tun, ja.
Das wäre sehr großartig. Ich habe noch eine. Wir mussten vorhin schon so lachen, wie wir gerade gesprochen haben, weil ich nämlich gefragt habe, ob ich denn fragen darf, was dein Insta-Name bedeutet. Dein Insta-Name ist Ilka macht trans, und ich musste darüber so lachen, weil ich mir gedacht habe, bedeutet es jetzt wirklich das, was ich denke? Was bedeutet der?
Also ich hole etwas aus.
Gerne.
Seit meinem Outing gehe ich sehr, sehr offen mit der Thematik um. Also noch bevor ich mich engagiert habe und das wirklich nur um mich ging, bin ich schon sehr gut damit gefahren, sehr offensiv damit umzugehen und so eben aufzuklären und diese Gespräche hinter meinem Rücken, soweit es geht, gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, das Schlimmste, was immer passieren kann, ist, ja, ich oute mich, ich sage nicht groß was dazu und die Person geht dann nach Hause und googelt. Worst case. In meiner Aufklärungsarbeit versuche ich natürlich auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen, die jetzt mit der Thematik gar nicht groß was zu tun haben, dass die einfach grundsätzlich so ein bisschen über die Basics aufgeklärt werden. Was heißt das eigentlich, trans sein? Was heißt das denn, trans sein in 2023? Warum ist das denn aktuell noch so ein Thema und warum wird das so heiß diskutiert? Und da hilft es natürlich niemandem, wenn ich dann einen zweistündigen Fachvortrag halte, sondern ich muss die Leute ein bisschen da abholen, wo sie stehen, bei dem, was sie bisher schon so mitbekommen haben. Und ich habe zum Beispiel einen Vortrag, den habe ich einfach frech Gender Gaga genannt. einfach um diese Verunglimpfungen und diese falschen Narrative, die im Umlauf sind, einzufangen, aufzuklären und darauf aufbauend dann eben so ganz grundsätzlich über Begrifflichkeiten aufzuklären und was das eigentlich alles bedeutet. Und ein bisschen danach richtet sich dann auch mein Instagram-Account, Ilka macht trans, dieses Narrativ, das durch die gefühlt übermäßige Darstellung in den Medien dann die Gefahr besteht, dass Kinder trans gemacht werden. Geschichtlich ist das ja auch nur eine Wiederholung, das kennen wir auch noch mit schwul, lesbisch, mein Kind wird schwul gemacht, das wird verweichlicht. Ist natürlich alles Quatsch. Mein Instagram-Account heißt so, genau, und ich mache jetzt alle trans.
Ja, das ist, also, das ist so ein wirklich bescheuertes Vorurteil, muss man wirklich sagen, dass Kinder und Jugendliche vor der Sichtbarkeit von transsexuellen Personen geschützt werden müssten. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie man das denken kann, weil, also ne, das Narrativ ist ja, die werden dadurch verwirrt oder werden auf Ideen gebracht, ne, wie das eben in den, ich weiß nicht, 70er Jahren schon war, ne, wenn ich sozusagen schwule Menschen zeige, ja, dann werden alle schwul, wo ich mir denke, hä? Ich verstehe das gar nicht, wie man das denken kann, weil ich denke mir halt, ich möchte lieber meinen Kindern eine Vielfalt zeigen, ja, was alles möglich ist, was alles da ist, was alles existent ist. Und dann sind die doch hoffentlich so in sich gefestigt, dass sie dann sagen, jawohl, ich kenne alle Möglichkeiten und irgendwo bin ich dabei. Es geht doch letztendlich wieder immer nur um Verbindung, dass ich mich verbunden fühle, dass ich mich irgendwo zugehörig fühle. Und nur weil ich weiß, dass es irgendwas gibt, heißt es ja nicht sofort, dass ich mich damit identifiziere. Also ich habe ja auch eine eigene Persönlichkeit. Ich glaube eher, dass wenn wir diese ganzen Möglichkeiten auch Kindern zeigen und ich merke, wie offen Kinder sind, wenn man ganz unaufgeregt mit denen über bestimmte Sachen spricht. Ja, das war zum Beispiel, letztes sind wir Bus gefahren und da ist eine Person eingestiegen, die hätte ich männlich gelesen, also vom Aussehen her, die hatte aber einen echt coolen Schottenrock an und glitzernde blaue lange Fingernägel. Und meine Kinder gucken so ein bisschen und dann sagt der Kleine, also mein Kleiner, das Blau ist aber eine schöne Farbe. Und dann sage ich, ja, das finde ich auch. Und dann war es gut.
Super, ja.
Also war das, war das jetzt eine Reaktion, die sozusagen der Community hilft? Weil ich habe es auch gesehen und habe mir gedacht, na, also so.
Also in dem Fall ist es ja relativ einfach, ne? Also ja. du hast das bestätigt und für das Kind wird sich so verfestigen, das ist völlig normal, das ist in Ordnung.
Genau. Ne?
Je nachdem, was von Erziehung wir mitbekommen, kann es natürlich auch sein, das Kind fragt direkt nach, ist das eine Frau? Ist das eine Frau oder ist das ein Mann?
Und dann hätte ich, ja genau. Und
dann hätte ich jetzt frage ich dich mal ganz genau, jetzt frage ich dich mal, was hättest du dann geantwortet?
Ja, ich glaube, da wäre ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich weiß es nicht.
Frag doch mal.
Genau. Darf man fragen?
Ja, man darf fragen, natürlich.
Weil das,
also wenn ich in meinem Geschlechtsausdruck jetzt nicht eindeutig in eine dieser zwei vermaledeiten Schubladen einzusortieren bin, muss ich auch damit leben, sag ich mal, in dieser binären Gesellschaft, in der wir leben, gefragt zu werden. Okay. Und das ist völlig okay, solange meine Antwort dann ohne weiteres Nachhaken akzeptiert wird. Ja, wenn ich gefragt werde, ja. Bist du Mann oder Frau? Ich kann ja auch sagen, ich bin beides oder mal so,
ja.
Aber dann ist es kein Angebot, in die Diskussion zu gehen.
Okay, also ich darf fragen, aber es wird nicht in Frage gestellt, was die Antwort ist.
Genau.
Okay.
Also auch in meiner Beratung, es kommen ja die unterschiedlichsten Menschen zu mir. Manche stehen noch ganz am Anfang ihres Weges oder suchen noch nach ihrer Identität. Und die kommen zu mir und ich frage sie, wie heißt du? Wie möchtest du angesprochen werden? Was sind deine Pronomen? Und ich stelle das nicht in Frage, das ist dann so.
Ja.
Das heißt, was mache ich damit? Ich achte einfach das Persönlichkeitsrecht der Person, die mir gegenüber sitzt.
Das ist auch so was, wo ich so oft höre. Ich bin, ich bin letzt gefragt worden, so total, ja, also wo ich so richtig das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier in die Defensive gehen. Wieso genderst du im Podcast? Es ist so nervig, wo ich dann gemeint habe, so, ja, wieso genderst du nicht? Ja, also das war so mal die Gegenfrage und habe ich gemeint, mich kostet das doch nichts. Ob ich, also mich kostet das doch nichts. Ich kann doch einfach, also was ich auch nicht mag, ist, liebe Bürgerinnen und Bürger und da, ne, wo man das dann, ich mag das nicht, wenn das so aufgeregt ist. Wenn ich einfach eine kurze Pause vor, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, ne, ÄrztInnen mach. Ja, das kostet mich doch nichts. Genau. Das kostet mich doch nichts, das kann ich doch machen. Und wenn das jemanden nervt, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt meine Zielgruppe, weil hier geht es um Respekt, hier geht es auch ganz viel um Inklusion, ja, von mehrgewichtigen Menschen hier im Podcast, hier geht es um Diskriminierung. Wenn wir nicht mal da in so einem Rahmen einfach kurz eine Pause machen können in einem Wort, ja. Also wie gesagt, mich kostet das nichts. Ich habe nur gemeint, ja, wieso genderst denn du nicht? Und das war dann auch so. Also das war, ja, kam nicht so gut an.
Es ist ja eigentlich auch das Gegenteil der Fall, ne? Also wir gendern ja alle, nur halt meistens nur männlich. Das
Genau.
heißt, also im Prinzip könnte man davon sprechen, dass wir entgendern, indem wir eben diese Pause machen, den Doppelpunkt oder das Sternchen schreiben,
Genau.
mehrere Formen verwenden. Und es ist ja durch unzählige Studien längst erwiesen, dass Sprache Realitäten schafft, es macht was mit uns. Ja, es
Ja.
macht was mit uns oder es erzeugt Bilder in unseren Köpfen. Wenn ich jetzt sage, in Köln waren am Wochenende 300 Polizisten im Einsatz.
Ja.
Ja, da entstehen Bilder im Kopf. Und wenn ich sage, da waren PolizistInnen im Einsatz oder da waren Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, dann entstehen andere Bilder im Kopf. Das ist ganz simpel. Ja, und es gibt diesen lustigen Spruch, Männer haben kein Problem mit Gendern, wenn ich sie nach ihrem Freund frage.
Ja, genau. Männer haben auch
Ja.
kein Problem mit quasi Grenzen aufzuzeigen, wenn ein anderer Mann versucht, sie zu küssen. Das musste ich letzt, habe ich irgendwo letzt gelesen, wo ich auch lachen
Das
musste.
sind so ganz, ganz
Ja.
simple
Ja.
Beispiele, genau. Ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen, auf die Erziehung, auf die Medien, die uns zur Verfügung stehen, warum das so wichtig ist. Ja, also wie du das jetzt bei deinen Kindern gemacht hast und die lernen, dass das ganz selbstverständlich ist, dass es diese Vielfalt gibt. So wichtig ist es eben auch, dass das schon in frühester Kindheit anfängt. Sei es in Bilderbüchern oder dann natürlich in der Schule durch entsprechenden Unterricht, dass über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufgeklärt wird, da müssen wir unbedingt hinkommen. Dann, also ich bin in den 80ern groß geworden, bei mir in den Kinderbüchern, da waren alle weiß.
Ja.
Familien sahen so aus, dass es Mutter, Vater und Kind gab. Vielleicht noch ein zweites Kind.
Mädchen und Junge.
Und Mädchen und Junge, genau.
Ne?
Damit ist ja alle Vielfalt dann schon abgedeckt. Genau. Und ja, und in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wenn da jemand offen seine Homosexualität ausgelebt hat, dann war das Gesprächsthema, das ist aufgefallen, das war exotisch. Und sowas wie Transidentität, Transgeschlechtlichkeit, war mir überhaupt kein Begriff. Und das hat natürlich auch massiv Auswirkungen auf einen selbst. Ja, also wenn ich irgendwann feststelle, wenn ich aufwachse, dass meine Sexualität nicht der heteronormativen Norm entspricht, oder meine Geschlechtlichkeit, und ich stelle das für mich fest, das ist aber so, Und ich habe mein ganzes Leben aber nie irgendwo die Repräsentanz gesehen. Mir wurde nie beigebracht, dass das was völlig Normales ist. Dann ist das enorm schambehaftet und steht einem Outing natürlich extrem im Weg. Und schürt Ängste und kann auch Dysphorien auslösen. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir das so präsent haben. Und wenn ich dann höre, man kann ja kaum noch eine Netflix-Serie anschalten, ohne dass da überall queere Charaktere rumlaufen,
ja, ja.
Dann höre ich aber auf der anderen Seite auch wieder von jungen Queers, wie wichtig das ist und wie empowernd diese eine Serie war und wie sehr sie sich mit der Figur identifizieren konnten. Und das hat mir so Mut gegeben, mich zu outen. Und endlich konnte ich es meinen Eltern sagen. Und das zeigt, wie wichtig das ist, dass es das gibt und dass es das auch in dieser Menge und in dieser Vielfalt gibt.
Ja, und ich glaube, also gerade Kinder, die sind so offen für alles. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, die Bilder, die in den Köpfen entstehen, die sind so wichtig. Ich muss an diese eine Geschichte denken. Das war mal eine, das ging mal, glaube ich, auf Instagram oder TikTok oder so rum. Das war diese Geschichte, dass ein Vater mit seinem Sohn irgendwie wandern geht und der Sohn verletzt sich und muss mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden und der Vater kommt hinterher und dann wird er ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht und in den OP und dann geht die Tür auf und der Arzt kommt rein und sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. So, und dann sollte sozusagen, sollte man Möglichkeiten, sollte man quasi brainstormen, was denn da passiert ist, ja, warum jetzt auf einmal der Vater sein, also der Arzt, ne, der Arzt seinen Sohn nicht operieren kann. Und das war so spannend zu sehen, da kamen wirklich die ausgefallensten Geschichten und alles, dass der Arzt einfach seine Mutter war. Also die Ärztin, da ist kaum jemand drauf gekommen und das war sozusagen diese Auflösung. Und das ist immer so das, wenn mir jemand sagt, ne, also ist doch logisch, wenn ich sage, die Bürger, dann meine ich alle, dann sage ich, ja, aber das ist nicht was unbewusst, also ja, es kann sein, dass du alle meinst, aber das ist nicht das, was unbewusst bei allen ankommt. Und ich glaube, dass es einfach so ein, ja, wenn es so einfach wäre, ne, dass so ein unaufgeregter Umgang mit Vielfalt uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen würde. Einfach mal zu sagen, jawohl.
Das ist es ja, wo wir hinkommen wollen. Ne?
Genau.
Also dass sexuelle, geschlechtliche Vielfalt, dass das zur Selbstverständlichkeit wird. Ich sage immer, Toleranz hilft uns nicht. Ja, ich kann eine Transperson tolerieren und ihnen trotzdem absprechen, dass er jetzt eine Frau ist. So ganz, ganz falsch jetzt formuliert.
Genau.
Wir brauchen Akzeptanz in der Gesellschaft. Und die schaffen wir nicht, indem wir Menschen, die davon überzeugt sind, dass das alles Quatsch ist und Gender-Gaga wirklich meinen,
ja.
Sondern wir müssen davon Beginn an aufklären. Das heißt, das muss fest in die Lehrpläne verankert werden, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und am besten natürlich auch noch Medienkompetenz.
Ja.
Damit wir dahin kommen, dass es wirklich zur Selbstverständlichkeit wird und dass es keine Ängste mehr auslöst, jetzt sich zu outen und zu sagen, ich bin eine Frau, auch wenn ihr mich jetzt als männlich kennengelernt habt, oder ich bin jetzt mit einer Frau zusammen als Frau und ich muss mich nicht verstecken, sondern das ist völlig normal und gesellschaftlich akzeptiert. Da müssen wir hinkommen. Und das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Beziehungsweise
ja.
In Teilen der Gesellschaft rennen wir ja gerade rückwärts, leider.
Was meinst du damit?
Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt in die verkehrte Richtung.
Okay.
Das merkt man ja gerade an den Debatten, auch wir Transmenschen laufen Gefahr, dass wir in unseren Rechten keine Fortschritte machen, sondern eher weiter beschnitten werden, dass die medizinische Versorgung schwieriger wird, etc. Ja, schwierige Zeiten.
Ja, was könnte ich denn jetzt vielleicht mit gerade meinen Privilegien tun, um die Rechte und auch die Akzeptanz von Transpersonen zu stärken. Du sagst ja ganz klar, wir brauchen keine Toleranz, wir brauchen wirklich Akzeptanz. Also was kann ich denn in meinem kleinen Rahmen machen? Was können Menschen, die Ally sein wollen? Was können die tun?
Also was mir ganz wichtig ist, es kommt immer wieder vor, dass Menschen sagen, ja, ich unterstütze die queere Community, ich bin Ally. Also Ally ist keine Selbstbezeichnung, sondern als Ally wird man im Idealfall von Betroffenen in Anführungszeichen beziehungsweise Teilen dieser marginalisierten Gruppen bezeichnet. Was macht mich zum Ally? Oder was könnte mich zum Ally machen? Also du machst eigentlich gerade das Beste, was man machen kann, du sprichst mit mir.
Sehr gerne. Das ist mir eine Freude. Wirklich, ich bin total geflasht. Ich hoffe, das geht den ZuhörerInnen auch so.
Ganz, ganz wichtig natürlich ist, mit den entsprechenden Personen zu sprechen und in den Dialog zu gehen und zu lernen, auch lernen zu wollen und zu lernen. Und dann geht es viel darum, das eben auch nach außen zu transportieren. Das heißt, habe ich selbst Personen aus marginalisierten Gruppen in meinem Umfeld, für die da zu sein, für die einzustehen, ganz wichtig. Wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass es hier queerfeindliche, transfeindliche Aussagen gibt, nicht stillschweigen, bewahren, sondern laut werden für uns. Denn wir haben auch schon darüber gesprochen, wir sind nicht viele und wir sind darauf angewiesen, dass sich diese viel besungene, schweigende Mehrheit mit für uns einsetzt. Sonst erreichen wir unsere Ziele nicht. Wir können sie nicht erreichen. Wir sind zu klein und wir sind, weil wir so wenige sind, nicht laut genug. Genau. Faden verloren.
Ja. Genau. Es ging darum, was kann ich machen? Also ich kann, wenn ich das Privileg habe sozusagen, ne, ich habe jetzt einen Podcast, ich kann eine Plattform bieten, wir können in einem, ich sag's mal, geschützten Rahmen hier ernste Themen besprechen, ja, mit einer gegenseitigen Wertschätzung, einer gegenseitigen Empathie. Wie gesagt, ich entspanne mich jetzt so langsam. Das ist auch sowas, wo ich glaube ich mir gerade meinen Perfektionismus auch wieder reinpfuscht, ja. Und was, glaube ich, auch viele Menschen vielleicht davon abhält, zu unterstützen, diese Angst, was falsch zu machen, diese, ne, und dann alles gleich richtig machen zu wollen. Also ich habe diesen Wesenszug, ich habe diesen Charakterzug, ja, wenn ich irgendwas mache ich es lieber gleich 100% oder 120% ganz richtig, oder ich mache es lieber gar nicht, weil ich dann Angst habe. Und da denke ich mir halt auch, okay, wir müssen mutig sein und wir werden auch Fehler machen. Ja, ich habe auch schon in meiner Arbeit ganz viele Fehler gemacht. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich mit den Fehlern um? Ich kriege dann eine Rückmeldung, ich kriege dann eine Kritik, dann kann ich, also ich meine, ich kriege auch viel Kritik, wo ich mir denke, ja, kritisiert ihr mal, ist okay, halte ich aus. Oder ich gehe halt dann wirklich, also meistens beschäftigt mich natürlich Kritik, die ich bekomme. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich es besser machen? Was kann ich denn jetzt daraus lernen? Wie, ja, was kann ich denn jetzt tun, um mich weiterzuentwickeln? Und ich will ja lernen. Und wenn ich mir überlege, und ne, du hattest es auch vorhin so gesagt, dass du am Anfang hattest du sozusagen dein Coming Out, es ging nur um dich, es ging also erstmal nur um dich. Es war sozusagen deine kleine Welt. Und da habe ich auch wieder die Parallelen für mich gesehen. Ja, erstmal wollte ich nur Diäten hinter mir lassen und intuitiv essen. Und plötzlich, also ich habe so das Gefühl, man steht in so einem kleinen Raum und dann guckt man sich so um und lernt diesen Raum kennen. Und auf einmal sieht man eine Tür. Wenn man dann auf einmal bereit ist, dann geht man durch diese Tür durch und auf einmal merkst du, oh, es geht ja nicht nur um mich, das ist ja eine politische Bewegung, das ist ja was richtig Großes, ja. Wow, das sind ja Themen wie Stigmatisierung, was ist eigentlich Stigmatisierung? Das sind Themen wie Diskriminierung, oh, das ist mir noch überhaupt nie aufgefallen, weil es sozusagen ja nicht meine Lebensrealität war. Ich war, also vor 20 Jahren war ich schlank, ja. Ich wurde einfach nicht diskriminiert aufgrund also meines Körpergewichts. Und auf einmal siehst du diese ganzen Türen. Und ich habe immer so das Gefühl, du gehst dann in einen Raum, ja, und auf einmal siehst du die nächste Tür und dann gehst du in den Raum und diese Räume werden immer größer und immer größer. Und du fühlst dich auf einmal immer kleiner und immer kleiner. Und dann ist halt die Frage, ziehst du dich jetzt zurück oder sagst du, jawohl, ich bin mutig, weil ich will auch was verändern. Und es gehört dazu, Fehler zu machen. Und es gehört dazu, aus den Fehlern zu lernen. Und ich glaube, das ist was viele Menschen davon abhält, was mich auch, ne, ich meine, ich habe jetzt 120 Episoden im Podcast gehabt. Du bist jetzt die erste Transperson hier überhaupt im Podcast, mit der ich spreche, ja, wird Zeit. Und dazu sagen, jawohl, wir wollen was zu ändern, wir wollen was verändern. Und wir sind nicht wenige, wir sind viele. Und auch wenn wir selber nicht in Anführungszeichen betroffen sind, können wir mit unseren Privilegien ganz, ganz viel machen, um die Welt einfach ein kleines bisschen besser zu machen. Und es fängt so im eigenen Umfeld an. Und ich habe immer auch so das Gefühl, es fängt ein bisschen mit einem selbst an, dass man sich selbst reflektiert, dass man selbst mal Normen in Frage stellt. Und ne, dieses, gerade dieses, da reagiere ich sehr allergisch, wenn jemand zu mir sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Da fange ich sofort an, hier zu rebellieren und wirklich in den Austausch zu gehen. Das ist auch was du vorhin gesagt hast, ja. Nicht über Menschen zu reden, sondern mit den Menschen. Und mir tut es beispielsweise auch jetzt im Nachhinein leid. Ich hätte da viel, viel mehr drum kämpfen müssen, dass wir dieses Sensitivity Reading machen, dass dafür ja Geld ausgegeben wird oder dass wir dafür irgendwo Geld herbekommen oder dass wir wirklich jemanden gefragt hätten, ne? Und dann ist halt immer so die, keine Ahnung. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was dann passiert ist. Ich denke, dass wir an verschiedenen Stellen da die Herausforderungen hatten und halt dann da nicht unsere Energie reingesteckt haben, sondern vielleicht an einer anderen Stelle. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Und es hätte sich für mich aber jetzt auch irgendwie nicht gut angefühlt, zu sagen, ich bezahle da niemanden dafür. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich möchte noch mal einhaken, bei dem in den Dialog treten. Also es ist natürlich auch, weil du selbst auch davon sprichst, oder zu Beginn ja auch gesagt hast, auch im Vorgespräch gesagt hast, dass du sehr nervös bist, weil du Angst hast, in diverse Fettnäpfchen zu treten, möglicherweise. Dieses in Dialog treten, das heißt natürlich nicht, ich gehe jetzt zur queeren Community und bitte dort um Audienz, ja, sondern das muss ja ein Aufeinander sich zubewegen sein. Ja, genau. Und man muss auch, wir müssen auch, das ist für uns in der queeren Community auch ein Auftrag, wir müssen da auch dieses Entgegenkommen zeigen. Ja, also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin nicht-binäre Personen, meine Pronomen sind they, deren. Und wenn mich die Person falsch anspricht, dann blocke ich die komplett. So, das kann sein, dass ich das für mich brauche, frisch geoutet, dass ich mich da quasi ein Stück weit selbst schütze. Aber diejenigen von uns, die da auch im Aktivismus unterwegs sind, müssen auch sehen, dass sie da den Auftrag haben, aufzuklären. Und das heißt auch, dass ich eben diese Ängste nehme und darüber aufkläre, warum das wichtig ist, warum wir Neopronomen haben, warum das für die Person wichtig ist und warum das extrem verletzend sein kann, wenn ich falsche Pronomen oder falsche Namen verwende. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, ne? Und darum sage ich bei meinen Veranstaltungen auch immer, ich bin hier heute da, stellt die Fragen, stellt auch alle Fragen, die ihr euch sonst vielleicht nie zu fragen trauen würdet. Ne? Beispiel jetzt die nicht eindeutig einzuordnende Person im Bus. Da haue ich ja jetzt nicht alle meine Fragen, also hoffentlich nicht alle meine Fragen raus, die schon jemand zu geschlechtlicher Vielfalt hatte. Völlig unangebracht, aber wenn ich da stehe und grundsätzlich über Begriffe aufkläre und sage, fragt mich alles, gerne auch Privates, wenn mir das zu viel wird, ich bin da fit, ich kann die Grenzen aufzeigen, aber ich bin hier, um aufzuklären. Und das ist wichtig. Und von solchen Formaten brauchen wir noch sehr viel mehr, ne? Weil mit jedem Stückchen, was da aufgeklärt wird, schaffen wir wieder ein klitzekleines bisschen mehr Akzeptanz, ne? Weil die Menschen dann nicht eben nur Schlagzeilen in der Presse lesen und oh Gott, schon wieder dieses Trans-Thema, sondern tatsächlich mal eine solche Person sprechen hören. Ja, das meistens bekomme ich als erstes gesagt, ich hatte noch nie Kontakt mit einer Transperson. Dann sage ich, doch, bestimmt, du hast sie nur nicht erkannt.
Ja.
Und wir müssen miteinander sprechen. Dann wird, so entsteht Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten und so werden Vorurteile abgebaut und Akzeptanz aufgebaut.
Ja. Und genau darum geht es hier. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du da Einblicke gegeben hast. Und wie gesagt, ich habe ganz viele Parallelen gesehen. Ich habe neue Perspektiven bekommen. Ich habe viele, viele Dinge gelernt. Also vielen Dank, dass du da deine Zeit und deine Energie reingibst, hier zu sein. Es
Sehr
gibt
gerne.
Es gibt ein kleines neues Feature im Podcast, und zwar jeder Gast, jede Gästin wird der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage dalassen, ohne die Person zu kennen. Und es kann etwas sein, was persönlich zum Thema Körperakzeptanz oder Health at Every Size, intuitive Ernährung etc. beschäftigt. Oder es kann auch einfach eine Frage sein, auf die man selbst Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes. Also es gibt hier keine konkreten Vorgaben. Und ich habe schon eine tolle Frage für dich. Ich möchte dich aber vorher fragen, Ilka, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
Ich weiß gar nicht, wie diese Fragen aussehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Überhaupt keine Ahnung, was da erwartet wird. Ich habe gerade eine interessante Lektüre gefunden, über die ich gestolpert bin, und da ist der Untertitel Sind wir unsere Genitalien? Ich würde die nächste Person gerne fragen, bist du deine Genitalien? So als Denkanstoß.
Sehr cool.
Finde ich, passt ganz gut in diese Folge und kann Absolut. Sehr vieles auslösen. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
Bist du deine Genitalien? Muss ich auch mal drüber nachdenken. Ich werde sie mitnehmen, finde ich eine spannende Frage, und nochmal ganz wichtig, es gibt hier keinen richtig oder falsch. Es gibt hier keine konkreten Vorgaben und du kannst auch gar nicht wissen, wie diese Fragen aussehen, weil es ja komplett neu ist. Es gibt...
Wir feiern Premiere, sehr schön.
Fast. Du bist jetzt zu Gast in der Episode 124 und ab 121 gibt es jetzt dieses Feature, aber wenn wir diese Episode aufnehmen, ist bisher erst eine sozusagen, also eine Episode mit diesem neuen Feature veröffentlicht. Und da das die erste war, kam die Frage von mir. Also du kannst überhaupt nicht wissen, wie diese Fragen aussehen. Und ich finde es gerade spannend, dass es eigentlich keine konkreten Vorgaben gibt. Ich danke dir für deine Frage. Ich werde sie an die nächste Person, ich weiß noch gar nicht, wer als nächstes zu Gast im Podcast ist, weitergeben. Bin sehr gespannt auf die Antwort. Und für dich wartet auch eine spannende Frage, wie ich finde, und zwar war in der letzten Episode Lukas Maher von Systemische Gesundheit da. Der ist Psychologe und er hat eine Frage dagelassen, die lautet: Wann hast du dich das letzte Mal für deinen Körper gelobt, als es nicht um dein Aussehen ging?
Puh. Also ich bin sehr, sehr sportlich unterwegs. Mein großes Hobby ist das Rennradfahren und ich laufe auch. Und ich habe das sehr ambitioniert betrieben vor meiner Transition und wurde dann natürlich durch diverse medizinische Schritte immer wieder zurückgeworfen und musste immer wieder so quasi bei Null anfangen. Und Aus diesem Tal versuche ich immer wieder auszubrechen seitdem und so als großes Ziel am Horizont wieder ungefähr dahin zu kommen, wo ich vor der Transition stand. Das ist etwas schwierig und jetzt hatte ich gerade zum zweiten Mal Corona. Und trotzdem ist es tatsächlich so, wenn ich dann wieder mit dem Lauftraining ganz vorsichtig anfange oder mich wieder aufs Rennrad setze, dass ich denke, oh Gott, das wird ganz furchtbar, und dann geht's aber doch, und das Muskelgedächtnis ist doch besser, als ich von mir selber gedacht habe. Also ich neige dazu, mich zu unterschätzen, wie man hört. Und ich denke, das könnte so das letzte Lob für meinen Körper gewesen sein. So, da geht doch noch einiges und ich werde doch immer doch noch mal ein bisschen schneller fit, als ich das befürchte.
So schön. So schön. Möchtest du ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist alles gesagt?
Also ich hatte ja schon so angesetzt, indem ich gesagt habe, dass gerade besonders transweibliche Personen natürlich den Druck verspüren und es da rein münden kann, dass ich versuche, diesen Körperbildern zu 120% zu entsprechen. Und was mir auch häufig begegnet ist von Personen, die selbst nicht trans, inter, nicht binär sind, die dann sagen, ja, also wenn wir jetzt mal von einer idealen Gesellschaft ausgehen, würde es dann überhaupt noch Operationen brauchen? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ne? Also diesen Zustand werden wir nie erreichen. Es gibt nun mal diese Unterscheidung in körperlich männlich, körperlich weiblich, in die wir einsortieren, und darauf ist unser ganzes gesellschaftliches System aufgebaut. Und daraus auszubrechen, diesen Zustand werden wir mit Sicherheit nie erreichen. Aber so als Gedankenspiel könnte ich es selbst nicht mal beantworten. Ja? Also es gibt nicht diese eine Transition und da kommen wir dann in Richtung Körperakzeptanz, sondern jeder medizinische Eingriff in einen aus medizinischer Sicht gesunden Körper muss sehr genau überlegt sein. Ne? Also es muss der entsprechende Leidensdruck da sein. Und man muss sich wirklich zu 100% sicher sein, dass man diesen Schritt gehen muss, weil man sonst nicht weiterleben kann. Das muss der einzige Grund sein, diesen Schritt zu gehen. Und das ist bei der einen Person eben bei mehr Eingriffen der Fall als bei der anderen. Und so, wie das Stichwort Körperakzeptanz, müssen wir es bei geschlechtlicher Vielfalt auch akzeptieren, dass eine Person aus diesem binären Geschlechtersystem ausbricht durch ihr Geschlechtsbewusstsein und eben nicht einer dieser zwei Schubladen entspricht. Und das ist völlig in Ordnung.
Was hat dir geholfen, also auf dem Weg zu deiner Körperakzeptanz? Waren das die angleichenden Operationen? War das so der Gamechanger für dich?
Das ist definitiv ein großer Faktor gewesen. Ich bremse immer vehement, wenn sich dann alles so auf eine bestimmte Operation konzentriert, so das ist der Tag X, ab da bin ich gut, ab da dann bin ich richtig, dann bin ich angekommen, dann ist alles super. Das ist natürlich nicht so. Also das sind zum Teil sehr tiefgreifende Eingriffe in den Körper mit einer langen Regenerationsphase, und eine Transition ist damit auch nicht abgeschlossen. Ich sage immer, eine Transition ist ein lebenslanger Prozess. Also wir alle, ob trans oder cis, wir verändern uns ein Leben lang. Und diesen einen Moment, wo wir dann fertig sind, in Anführungszeichen, den gibt es schlicht und ergreifend nicht. Mir persönlich hat es tatsächlich sehr geholfen. Ich habe aber auch gesagt, dass ich mich selbst als binär trans bezeichne. Das heißt, jetzt bei diesen komischen Schubladen bleiben, bin ich von der einen in die andere geklettert und damit bin ich glücklich. Und dennoch habe ich es mir zu Beginn meiner Transition bewusst offen gehalten, als ich dann angefangen habe, gegen geschlechtliche Hormone zu nehmen. Ich sage, ich weiß nicht, also ich lese mich immer sehr viel in Thematiken ein. Das habe ich damals natürlich auch in extremer Weise getan und wusste, was diese Hormone alle mit mir anstellen können. Und ich habe mir selbst offen gehalten, sehr lange. Ich warte erstmal ab, was das in mir auslöst, ob ich dann überhaupt weitere Schritte tun muss. Das hat sich herausgestellt, das muss ich tatsächlich, und ich bin glücklich heute so, wie ich bin. Aber das heißt nicht, dass es für die nächste Person, die diesen Weg geht, genauso ist. Also es gibt keinen Operationszwang, sondern ich muss mich mit meinem Körper so wohlfühlen, dass ich das Leben leben kann, das ich leben möchte.
Ich sehe da schon auch so die Gefahr, ne, um auch wieder so eine Parallele herzustellen, dass man so dann das Gefühl hat, wenn ich dann diese OP hatte oder wenn ich einen bestimmten Eingriff hatte oder wenn ich eine bestimmte Maßnahme ergriffen habe, ne, drückt man es vielleicht mal ganz allgemein aus, dass dann alles gut ist. Und das sehe ich jetzt auch wieder die Parallele zur Anti-Diät-Bewegung, ne, so dieses oder in der Diät-Mentalität zu sein, wenn ich nur endlich mal Zielgewicht erreicht habe, dann ist alles gut und dann ist meine Welt in Ordnung und dann löst sich alle meine Probleme und dann kann ich endlich meinen Körper akzeptieren. Und das ist was ich halt aus meiner Community zurückgemeldet bekommen, dass das, und auch selber ja die Erfahrung gemacht habe, das ist oft nicht so. Plötzlich hat man dieses Zielgewicht erreicht, da steht die Zahl auf der Waage, von der man vielleicht Wochen oder Monate lang oder noch länger geträumt hat, und plötzlich ist dann trotzdem nicht alles anders. Ja, plötzlich ist man trotzdem immer noch in seinem Körperhass gefangen, oder was auch immer da gerade passiert im eigenen Leben. Und diese Gefahr sehe ich schon ein bisschen auch. Dass, ne, dass man sagt, okay, ich versteife mich jetzt auf diese geschlechtsangleichende OP und danach muss ja alles gut sein. Aber da ist ja ganz sicher auch noch ganz, ganz viel Arbeit außenrum, die noch gemacht werden muss.
Das ist enorm viel Arbeit. Und was bei Transitionen häufig eben zu kurz kommt, ist wirklich gezielte Körperarbeit. Wir sind sehr uns selbst überlassen, was das angeht. Und es ist immer auch, egal ob das jetzt medizinische Schritte sind, rechtliche Schritte sind oder im sozialen Umfeld Veränderungen, das sind alles sehr, sehr weitreichende Veränderungen, wo ich selbst für mich erst einmal hinterherkommen muss und immer sehr viel Arbeit im Sinne von Selbstreflexion habe, um zu erkennen, was verändert das eigentlich alles? Was geht denn jetzt alles? Was darf ich alles? Was kann ich mir selbst jetzt auch auf einmal erlauben? Also so beispielsweise habe ich, ich hatte es erwähnt, Schwimmunterricht habe ich immer geschwänzt und natürlich war das für mich dann irgendwo auch nicht möglich, befreit irgendwo baden zu gehen oder am Strand zu liegen. Und nachdem ich so eine Reihe Operationen hinter mir hatte, war das eines dieser Schlüsselerlebnisse zum ersten Mal mit diesem Körper, mit dem ich mich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich wohlfühle, einfach schwimmen zu gehen. Das ist ein ganz großartiger Moment gewesen und auch eine sehr kostbare Erinnerung.
Ja, die Fotos, die du bei Dein Körper ist genug ja auch von dir hast machen lassen, die sind also erstens mal wunderschön und ich finde, man sieht so richtig, wie du in dir ruhst. Du siehst auf diesen Fotos so entspannt aus, dass man sich fast nicht vorstellen kann.
Für die Zuhörenden, ich grinse gerade, weil man auf den Fotos nicht sieht, wie kalt und wie nass das war an dem Tag. Das ist schön, dass ich trotzdem diese Ruhe und dieses Angekommensein ausstrahlen konnte.
Ja, total.
Das freut mich.
Ja. Was hat dir das sozusagen gebracht, bei diesem Projekt mitzumachen? Was hat dir das gegeben?
Also ich hatte das Glück, dass ich aus dem Projekt heraus angeschrieben wurde, ob ich denn nicht Lust hätte. Ich habe in den letzten Jahren schon meine exhibitionistische Ader entdeckt. Und für mich war sofort klar, das ist klasse. Also ich habe mir die schon vorhandenen Bilder und Geschichten dazu angeschaut und war sofort begeistert von der Vielfalt, die da dargestellt war und hatte sofort auch die Idee, das muss ich unbedingt auch bei uns hier in die Stadt holen, mit einem Fokus auf queere Körper womöglich. Und mir war auch sofort klar, wenn ich das mache, dann mache ich das nackt. Auf jeden Fall, weil das spielt auch natürlich wieder der Aufklärungsaspekt mit rein, weil es eben auch diese Vielfalt einfach nicht gibt. Ja, wir haben diese enorm schönen Körper, sei es in der Werbung oder in den Medien. Das wissen wir ja alle und es gibt einfach viel zu wenig Raum für Vielfalt von Körpern und auch wirklich sichtbare Vielfalt von queeren Körpern. Und diese fantastische Ausstellung, die schafft das. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn es da nochmal eine Vernissage irgendwo in der Nähe gibt, geht hin. Also es ist wahnsinnig groß, es ist und umfangreich. Also man braucht, je nachdem wie viele ausgestellt werden, durchaus auch mal einen Tag und kann sich in die Texte vertiefen und es ist wirklich wahnsinnig spannend und auch berührend, was für Geschichten teilweise hinter diesen Bildern stecken. Und auch sehr, sehr empowernd, wenn man selbst vielleicht mit seinem eigenen Körper hadert, zu sehen, dass es für verschiedene Geschichten gibt und dass es absolut in Ordnung ist, wenn der Körper nicht dieser dieser Normschönheit entsprechen kann, denn das muss er auch gar nicht.
Ja, es macht so viel mit einem. Also ich habe das ganz zufällig eigentlich gecheckt. Also ich folge dem Account schon lange. Ich habe mir schon viele Fotos angeguckt, halt auf Instagram, und habe dann gecheckt, huch, das ist ja direkt bei mir um die Ecke. Also ich bin da nicht mal, keine Ahnung, 25 Minuten hingefahren, und dann war das auch wirklich so ein spontaner Entschluss, zu dieser Vernissage zu gehen. Und das macht was mit einem. Ich stand, also erstens mal waren da unglaublich tolle Leute dort. Wirklich so, ich kam da rein und ich habe mich irgendwie sofort so umfangen gefühlt. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich habe mich sofort irgendwie willkommen gefühlt, also wie ich bin, genauso wie ich bin. Und dann fängst du an, es waren dann drei Rednerinnen da, du warst ja eine von ihnen, was einfach, also es war einfach unglaublich schön, euch zuzuhören. Und dann sind überall diese Fotos ausgestellt. Also du bist von diesen Fotos, von diesen ganz vielen verschiedenen Körpern völlig umgeben. Und für mich hatte das einen richtigen Zauber. Ich konnte gar nicht so viel lesen, weil mich das so überwältigt hat eigentlich an dem Abend. Weil ich glaube, das muss man ganz in Ruhe machen. Ich glaube, man braucht da locker einen Tag, um durch die Geschichten zu gehen. Und ich fände es so toll, wenn es da ein Bildband gäbe davon. Also wenn es wie so ein, ne, wie so ein Kunstdruck, wo normalerweise ja so Werke aus einem Museum drin sind, wenn es das geben würde. Und ich hatte auch an dem Abend kurz mit Caro geredet und sie meinte so, ja, das wäre unglaublich toll, ne? Das ist natürlich wie immer eine Geldsache. Also falls sich jemand hier auch vorstellen kann, dieses Projekt zu unterstützen, ich glaube, das ist so wichtig. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes, dass wir unsere Sehgewohnheiten ändern, dass wir wirklich Vielfalt sehen. Ich weiß nicht, wie mein eigener Weg gewesen wäre, wenn mir jemand mit, keine Ahnung, 11 oder 12 oder 13 gesagt hätte, du bist okay, wie du bist. Du musst nicht dein ganzes Leben quasi dem opfern, in einen kleineren Körper reinzukommen. Du musst nicht abnehmen. Du darfst dich akzeptieren, wie du bist. Und mir hat auch niemand gesagt, du musst jetzt abnehmen. Aber das war halt das, was so meine ganze Umgebung gemacht hat. Und ich wünsche mir eigentlich, dass gerade Kinder und Jugendliche und junge Menschen diese Ausstellung sehen, um dann wirklich verinnerlichen zu können oder überhaupt mal vielleicht auf den Gedanken auch zu kommen, du bist gut so, wie du bist. Einfach nur, weil du existierst, bist du wertvoll und du musst nichts dafür leisten und du musst nicht auf eine bestimmte Art aussehen, sondern du darfst einfach du sein und du bist gut. So, mach mal Schluss, oder? Für heute.
Sehr, sehr, es war schon fast ein Schlusswort, ja, sehr schön.
Wo kann man dich finden? Also wir werden einiges in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, weil ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, sich erstmal selbst weiterzubilden und selbst zu lesen, ja, das auf eigene Faust zu machen, dass man dann auch wirklich Fragen stellen kann, ja, die nicht beim Urschleim anfangen, wenn man dann in Diskussion geht, weil das kann man nämlich auch nicht von der queeren Community erwarten, dass sie alle von null aufklären, weil dann wären wir überhaupt nicht mehr fertig. Also ich finde es schon auch wichtig, dass man sich selber da ein bisschen bildet, bevor man vielleicht auch ins Gespräch geht, bevor man in die Diskussion geht. Also wir werden da einiges in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und wenn man jetzt mit dir, Ilka, arbeiten möchte oder wenn man mehr von dir sehen oder erfahren möchte, deine Unterstützung möchte, was kann man da tun? Wo kann man da hingehen?
Also ganz grundsätzlich bin ich sehr im Rhein-Neckar-Kreis aktiv. Ich bin selbst, wohne ich in Mannheim und bin, wie gesagt, auch Vorsitzende im Queeren Zentrum. Das heißt, über das Queere Zentrum in Mannheim, das findet ihr unter qzm-rn für rhein-neckar.de oder über meinen Instagram-Kanal natürlich, Ilka macht Trans, wir haben es gehört.
Mega.
Ich bin natürlich auch beratend unterwegs und das für die DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Intersexualität und Transidentität e.V. Und bin dort auch erreichbar per E-Mail, unter anderem unter ilka.kaufmann@dgti.org. Daten packen wir gerne auch dazu. Ich werde noch ein paar Literaturtipps dazu steuern. Also ihr findet mich, sprecht mich gerne an, gerne auch für Veranstaltungsvorschläge oder für weitere Informationen. Und ich leite euch dann gerne auch weiter.
Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Es war also für mich ganz großartig, mit dir zu reden. Ich habe so viel gelernt.
Sehr, sehr gern.
Danke dir. So, und damit sind wir nun tatsächlich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du übernächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu essgestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht: Um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen, beziehungsweise ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstfürsorge und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein 12-seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, iss doch, was du willst und alles Liebe. Deine Antonie.